Unser Wunsch ist, dass alle Menschen aus unserer Region Friede mit Gott finden, Jesus Christus ähnlicher werden und positive Veränderungen in der ganzen Welt bewirken. Und dies wollen wir erleben in einem Miteinander, das geprägt ist von einer Gemeinschaft, die herzlich ist, die leidenschaftlich ist, die treu ist und die großzügig ist. Darüber haben wir gepredigt in den letzten Wochen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, schön und gut, aber in meinem Leben sieht das nicht so aus, wenn ich ehrlich bin. Und wenn ich ehrlich bin, in der Gemeinde auch nicht. Und wie wird dann Gottes Vision mit unserer Gemeinde Realität? Oft auch gerade, indem es durch schwierige Zeiten, die schwach aussehen, hindurchgeht. Ich habe euch ein schönes Foto mitgebracht. Das ist meine Frau, die wichtigste Person in meinem Leben. Schön frisiert, geschminkt, geschmückt, wunderbar. Denkt man, es kann ja nur gut kommen. Aber das zweite Bild, 10 Jahre später, mitten im Alltag, mit den Kindern, ist schon herzig, ja. Sie lächeln alle. Für meine Frau ist es gehört es zum Herausforderndsten, mit den Kindern zu kochen. Da klebt alles überall und kommt es dann gut. Und am Schluss muss man vor allem reinigen. Die Kinder haben große Freude, aber für Mutter ist es Stress. Ich frage dich, welches Bild ist denn schöner? Hier, ungeschminkt oder wenig geschminkt, wenig frisiert, wenig geschmückt. Welches Bild ist gehaltvoller? Ist es nicht das zweite, wo jemand schon durch viele Prüfungen und Herausforderungen hindurchgegangen ist? Unsere Gemeinde, ein weiteres Bild. Schon schön. Gut, für euch war es nicht so schön. Ihr habt während Livestream zu Hause, während Corona zu Hause die Gottesdienste mitverfolgt. Für uns, da haben wir extra eine Nebenbühne aufgebaut und es war die Zeit, wo wir predigen konnten im Ohrensessel. Also das Bild steht so für unsere gemütlichen Räume, für unsere schöne Gemeinde, für unsere schöne Vision. Und dieses Bild? Eine Gemeinde in äußerster Bedrängnis. Im Circus Maximus in Rom, die Christen werden den Löwen gefüttert. Wir sehen hier eine Gemeinde inmitten drin, der Älteste, der steht, sie beten. Und diese Männer und Frauen und Kinder halten fest am Glauben und sie sind nicht bereit, den Glauben aufzugeben, auch wenn sie dafür mit ihrem Leben büßen. Eigentlich ein furchtbares Bild. Aber ich frage dich, in welchem Bild wird die Vision, dass alle Menschen Frieden mit Gott finden, Jesus ähnlicher werden und positive Veränderungen in der ganzen Welt bewirken, in welchem Bild wird diese Vision mehr Realität? Wo ist mehr Leidenschaft, Herzlichkeit, Großzügigkeit, Treue zu sehen? Tertullian hat gesagt, die Kirche, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Hier haben wir auch einen Samen, also einen Kartoffelsamen. Aber er hat sich nicht entschieden zu sterben, sondern er wurde mit heißem Öl glorifiziert und riecht gut und hat hier Glanz und Ruhm. Macht richtig Lust zum Dreinbeißen, bei diesem hier nicht so, oder? Dieser Kartoffel, schrumpelig, schon etwa, aber er ist bereit zu sterben. Und daraus kommt große Frucht. Unsere Vision wird Realität, gerade wenn wir durch schwierige Zeiten hindurchgehen. Und jeder von uns steht entweder vor einer Prüfung und vor einer schwierigen Zeit oder er ist mittendrin in einer schwierigen Zeit. Eins von beidem. Und es ist ein bisschen naiv von uns, dass wir manchmal denken, ja, das Unglück, alle anderen, aber mich trifft es sicher nicht. Und es ist eine biblische Wahrheit, dass innere Reife und Stärke oder überhaupt der Glaube erst kommt, wenn Gott Leid und Schmerz in unser Leben gibt. Und die Bibel hat ganz ein anderes Bild von Leid und Schmerz. Sie sieht darin hauptsächlich Wachstum im Glauben. Wir wollen lernen heute von den ersten Christen. Wir haben ja gehört, sie hatten alles gemeinsam, sie haben alles geteilt, sie hatten große Freude miteinander. Täglich haben sie sich getroffen, haben Gottesdienste gefeiert. Das ist der eine Teil. Ich lade ein, Apostelgeschichte 8 aufzuschlagen. Apostelgeschichte 8 ab dem Vers 1. Dort steht: Es erhob sich aber in diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Stephanus wurde begraben von gottesfürchtigen Männern, wahrscheinlich waren es gottesfürchtige Juden, die haben gesehen, was Gott durch Stephanus alles Gutes gewirkt hat. Sie haben eine große Totenklage gehalten, das heißt, sie haben sich an die Brust gehauen und waren entsetzt, weil dieser Mann gestorben ist, haben sich gefragt, wer tritt in seine Fußstapfen, für die Armen zu sorgen, für die Witwen, dafür wurde Stephanus eingesetzt. Und jetzt wurde der Stephanus hingerichtet, gesteinigt und darauf folgt eine große Verfolgungswelle von der Gemeinde. Und die Gemeinde wurde zerstreut in die umliegenden Gebieten Judäa und Samarien. Großes Leid, Saulus hat weiter Christen verfolgt. Es waren immer noch Christen in Jerusalem, also nicht die ganze Gemeinde wurde verstreut, sondern nur der Teil, der sich rund um Stephanus herum gebildet hat. Das waren ausländische Judenchristen. Die wurden verfolgt und vertrieben. Und Saulus hat weiter gewütet und stellt euch vor, in eurem Quartier plötzlich fehlt bei einer Familie der Vater, er wurde abgeführt, die Mutter fehlt oder ganze Familie, plötzlich ist ein Haus leer, große Not ist da über Jerusalem hereingebrochen. Wie reagieren wir, wenn Not über unser Leben hineinbricht, sei es ein Unfall oder eine Krankheit oder etwas, das uns zutiefst erschüttert? Wie reagieren wir? Wir stellen uns die Frage, hätten wir das verhindern können? Hätte man nicht etwas tun können, um das Leid zu verhindern? Und besonders schlimm ist, wenn wir uns dann selber Vorwürfe machen, hätte ich doch und wenn und wäre ich nur, dann wäre es nicht passiert. Und das kann einen Lebenssaft vertrocknen lassen, die Freude am Leben, wenn wir uns so Vorwürfe machen müssen. Ich frage euch, wer war denn schuld an der Kreuzigung von Jesus? Das ist eigentlich ein schlimmes Unrecht, was da passiert ist. Ein gerechter Mann wurde verraten und hingerichtet am Kreuz. Wer war für dieses Unglück verantwortlich? Ein Name? Wir alle? Ja, genau. Genau, damals waren es Pontius und Pilatus und die Heiden und die Juden, genau, es waren alle. Aber die ersten Christen hatten einen ganz anderen Blick. Weil wenn wir sagen, wir sind schuld am Tod von Jesus dann, oder am Unglück, dann könnte man sagen, ja, wären wir besser, anständiger gewesen, dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Oder hätten wir anders gehandelt, dann wäre das Unglück nicht passiert. Die ersten Christen haben eine ganz andere Sicht auf das Leiden. Und zwar heißt es im Apostelgeschichte 4, Vers 27, dort betet die Gemeinde und sie beten wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes, Pontius Pilatus, mit den Heiden und den Stämmen Israels, also alle, kann man sagen. Aber dann heißt es hier im Vers 28, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle. Also die ersten Christen hatten tatsächlich die Überzeugung, dass Leid, Not, Schwierigkeit nicht einfach durch Menschen oder durch die Willkür oder durch das Böse geschieht, sondern hinter all dem steht Gott. Herodes, Pontius Pilatus, Saulus hier, Apostelgeschichte 8, oder was auch immer in deinem Leben, Krankheit oder Chef oder Kinder, Ehepartner, was dir Schwierigkeiten bereitet, es ist nichts anderes als der Hammer, das Werkzeug. Wir lesen auch von Assur. Das Assur, das waren die haben das Volk Israel geplagt und deportiert. Und dann sagt Gott, sie sind mein Werkzeug. Und so ist der, durch den die Not kommt, das ist das Werkzeug von Gott. Aber der, der den Hammer in den Händen hält, das ist Gott. Gott steht auch hinter dem Schwierigen und Herausfordernden. Und wir dürfen wissen, dass Gott, es heißt nicht, dass Menschen tun abgrundtief Böses und sie müssen sich verantworten für alles Böse, das sie tun. Aber Gott in seiner Allmacht, er nimmt das Böse und bindet es geheimnisvoll in seinen Plan ein und nutzt es, um zu seinen Zielen zu kommen. In Apostelgeschichte 8, da ist ein Paradebeispiel genau dafür. Große Not bricht über Jerusalem herein, aber dann heißt es, und es heißt, dass sich die Gemeinde zerstreuten in die Länder Judäa und Samarien. Das ist geschehen, die Folge von der Verfolgung. Und jetzt lesen wir in Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass dort gibt Gott den Auftrag an die Jünger und er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein. Jetzt hört gut zu, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Jetzt blättern wir wieder zu Apostelgeschichte 8. Sie wurden zerstreut in alle Länder nach Judäa und Samarien. Durch die Verfolgung macht Gott nichts anderes, als dass sein Plan, seine Vision Wirklichkeit wird. Durch die Not. Also es gibt ein wunderbares Vertrauen in unseren Gott, der alles in seinen Händen hält. Und die Schwierigkeiten, denen du begegnest, du bist nicht ausgeliefert Menschen oder dem Schicksal, du bist in den Händen von Gott. Vorausgesetzt, du hast dein ganzes Leben Gott anvertraut und folgst ihm nach. Wenn nicht, dann bist du wie Spreu, die der Wind verstreut. Der Zufall weht dich irgendwo hin und du bist nirgends, hast keinen Halt. Aber wer sein Leben Gott anvertraut hat, seinen Halt in Gott hat, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, Jeremia 17. Und wenn auch ein Sturm kommt, heißt es dort, und Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, denn er wird ohne Aufhören Frucht bringen. Das ist die Folge davon, wenn du dein ganzes Vertrauen in Jesus hast, in Gott hast, dann wird er deine Not wenden zum Guten. Du bist nicht in den Händen vom Bösen, sondern in den Händen von Gott. Ein weiteres Bild verdeutlicht das in diesem Text hier. Da heißt es im Vers 1, da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa. Und im Vers 4 heißt es, die nun zerstreut worden waren. Was bedeutet zerstreut? Zerstreut, hier wird das Wort diaspeiro genannt oder verwendet. Diaspeiro heißt ausgesät. Speiro, Sperma, kennen wir, der Same. Sie wurden ausgesät in die umliegenden Dörfer. Ein schönes Bild, oder? Durch die Not und Gott, er sät diese Christen aus. Ich habe hier ein paar Samenkörner mitgebracht. Hier ganz kleine Samenkörner. Die streut man aus. Ja, so wenn man diese, wenn man diese Körner ausstreut, dann nimmt man eine Handvoll und dann wirft man sie weg so. So wie ihr das Salz streut. Ja, man nimmt eine Handvoll und dann pack und dann ist es weg. Und wo der Samen hinfällt, also der Samen, der kann ja nicht sagen, wo er hinfällt, so. Sondern der Sämann, der aussät, er ist verantwortlich, wo das der Same hinfällt. Ein anderes Bild ist, wie gesagt, schon die Kartoffel. Ich bin Sohn von einem Kartoffelbauer und ich bin aufgewachsen am Ende vom Oberaargau, dort, wo die Höger schon steil sind, wo es schon fast Emmental ist, und dort haben wir Kartoffeln angepflanzt. Und im Frühling, so in dieser Zeit, jetzt kommt, haben wir Kartoffeln gepflanzt. Dieser ist schon ein bisschen bereit, ja, zum Keimen, der will wachsen. Und dann haben wir schön in Reihe und Glied diese Kartoffeln gepflanzt in die Erde. Im Frühling. Und dann haben wir sie gepflegt durch das Jahr hindurch. Und sie sind gewachsen. Eine Staude ist gewachsen, schöne Blüten. Man musste den Kartoffelkäfer bekämpfen. Und dann hat es oben so kleine Früchte gegeben, aber die sind nicht zum Essen, die sind giftig. Die wahre Frucht ist im Boden. Und da hat man diese Frucht entdeckt, als man dann im Herbst die Kartoffeln herausgeholt hat. Und eine große Ernte eingefangen hat. Also ihr wisst, vielleicht 1 Kilo Kartoffeln säen, 10 Kilo Kartoffeln ernten. Also ich verstehe meinen Vater gut, oder? Wenn man heute 0,02% Zins bekommt, wenn man Kartoffeln anpflanzt, hat man 1000% Zins. Also ich verstehe meinen Vater schon sehr gut, dass er Kartoffeln angepflanzt hat und geerntet hat. Und dann hatten wir haufenweise eine ganze Scheune voll mit Kartoffeln. Und beim Kartoffelnernten, da plötzlich manchmal roch es so nach Verwesung. So ganz grässlicher Gestank. Und manchmal wollte man Kartoffeln rauslesen und dann plötzlich waren die Finger feucht. So. Und etwas schleimig, schlabberiges hat man hineinge... Es war die Mutterkartoffel. Die hat ihr Leben gelassen. Die ist draufgegangen. Jesus hat gesagt, wenn das Samenkorn alleine bleibt, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und ich frage dich, bist du bereit, dass Gott dich an dem Ort, wo er dich pflanzt, bist du bereit, dort zu sein, mitten im Dreck? Dort zu wachsen, dein Leben dort zu investieren, dass Gott Frucht entstehen lässt durch dein Leben. Bist du bereit dazu? Oder hast du immer noch innere Ablehnung, dass Gott dich in diese Familie, Ehe, Arbeitsstelle, politische Gemeinde und so weiter, dass Gott dich hier hingestellt hat? Hast du ein ganzes Ja zu dem Ort, wo Gott dich ausgesät hat? Wichtig ist, oder dass wir wissen, wir sind am richtigen Ort, bedingt, dass wir Vertrauen haben in denjenigen, der uns ausgesät hat. Dass unser Bild von Gott demjenigen entspricht, der er wirklich ist. Dass er ein Gott ist, der allmächtig ist. Dass er ein Gott ist, der Liebe ist. Unser Bild von Gott bestimmt nämlich wesentlich, wie wir damit umgehen, dass wir in den Dreck gesät werden. Wie wir mit Leid und Not und Herausforderungen umgehen, wie wir sie werten und einordnen, bestimmt, wie wir von Gott denken. Unser Gottesbild bestimmt unseren Charakter. Noch mehr, unser Gottesbild bestimmt letztendlich, wer wir sind. Und darum ist es so wichtig, wie denken wir denn von Gott, von demjenigen, der uns ausgesät hat, der hinter der Verfolgung steht, hinter der Schwierigkeit, und der uns Menschen aussieht. Mit einem falschen Gottesbild, da ist die Not eine grausame Strafe, weil wir fürchten uns ein wenig vor Gott. Wir glauben nicht, dass er uns bis ins Letzte liebt, sondern wir glauben, dass er uns eigentlich nichts Gutes gönnt. Und wir glauben dann, dass die Not jetzt ist, das ist jetzt die Strafe von Gott. Und Gott, ich habe eigentlich ein besseres Leben verdient, ich vertraue dir nicht ganz. Das ist, wenn wir nicht überzeugt sind, durchdrungen von der Liebe von Gott. Wenn wir nicht durchdrungen sind von dem Glauben an die Allmacht von Gott, dann ist die Not eine Situation, die uns vernichtet, wo wir draufgehen, weil wir alleine dastehen, ohne Gott, ohne das Wissen, dass Gott mit uns ist. Und wenn wir Not erleiden und nicht wissen und nicht überzeugt sind, dass Gott uns liebt und dass er allmächtig ist, dann bringt uns die Not in die Verzweiflung. Darum ist es so wichtig, dass wir Predigten hören, Bibel lesen, Austausch mit anderen Christen, damit unser Gottesbild in das wird, was er wirklich ist. Wenn ich mit dem richtigen Gottesbild weiß, ich Gott liebt mich. Und egal, was für eine Prüfung ich durchmache, ich weiß, es ist eine Herausforderung von Gott an mich, wo ich lerne, geduldiger zu werden oder mehr Vertrauen zu haben in Gott. Aber ich weiß, Gott ist über mir und er gibt mir nur die Prüfung, die ich auch bestehe. Wenn ich weiß, dass Gott allmächtig ist, dann ist eine Prüfung, sei es auch eine schwere, nur eine herausfordernde Situation. Und wenn die Not auch schlimm ist, sie verliert die schreckliche, angstmachende Fratze, weil wir wissen, der allmächtige Gott wird einmal die schwierige Situation in meinem Leben wenden, zum Guten. Und wenn ich weiß, Gott ist Liebe, er liebt mich und er ist allmächtig, dann treibt mich die Not zu Gott und ins Gebet. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen und fragen, was hat Gott die Not, diese Verfolgung in Apostelgeschichte 8, hat er sie nur zugelassen, ist ein bisschen zur Seite getreten und hat gesagt, ja gut, jetzt lasse ich mal die Verfolgung geschehen, ich nutze sie dann schon. Oder kann man sagen, Gott hat die Not veranlasst, er steht effektiv dahinter. Wenn Gott nicht nur zulässt in unserem Leben, sondern aktiv handelt, dann haben wir es im Leid mit Gott selber zu tun. Wir gehen ganz anders an das Schwierige heran in unserem Leben. Amos 4, Vers 6 heißt es, gibt es ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Oder Hiob, nachdem ihm alles genommen wurde, sagt er, der Herr hat genommen, der hat gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wir sind in den Händen von Gott, wir haben es im Leid direkt mit Gott zu tun. Wenn Gott nicht nur zulässt, sondern handelt, dann wird er groß und der Feind klein. Wir wissen, egal was für eine Schwierigkeit kommt, Gott ist größer. Er ist allmächtig und er wird mich da durchhelfen. Und wenn Gott nicht nur zulässt, sondern handelt, dann entspricht auch das Schwierige, auch das Leiden, entspricht dem Plan Gottes. Und Gott steht nicht einfach ohnmächtig und hilflos, verzweifelt vor der Not, sondern Gott nimmt die Not und verwandelt sie und nutzt sie, dass sein Plan Realität wird. John Piper, er ist amerikanischer Theologe, er hat den Befund bekommen, dass er Prostatakrebs hat. Großes Leid. Und am Tag vor seiner Operation fasst er 10 Punkte zusammen. Ich möchte euch diese, sind sehr herausfordernd. Er hat einen Text geschrieben, Don't Waste Your Cancer. Und er schreibt da im ersten Punkt, sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie nicht glauben, dass Gott ihn für sie geschaffen hat. Denn alles Gutes und Schlechtes kommt aus Gottes Hand. Ich bin froh, dass er das geschrieben hat, mitten in dieser leidvollen Situation. Zweitens, sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie glauben, dass er ein Fluch und kein Geschenk ist. Das Wissen, dass Gott mich ausgesät hat, dass er die Not zugelassen hat, lässt mich wissen, Gott hat einen guten Plan, auch wenn ich es überhaupt nicht verstehe, was er zulässt, aber er hat einen guten Plan, also wird es zum Geschenk für mich. Drittens, sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie Trost in ihren Chancen suchen und nicht bei Gott. Die größte Hoffnung ist nicht, den richtigen Arzt zu haben. Doch, den haben wir ja schon. Die größte Hoffnung ist zu wissen, dass Gott mit uns ist. Mit dir ist in deiner Not. Du kannst jetzt hier für Krebs irgendeine herausfordernde Situation hineinnehmen. Vielleicht kannst du in diesem Jahr nicht in die Ferien, weil du das Geld brauchst für eine Buße und Gerichtsverhandlungen zu bezahlen. Oder du brauchst sehr viel Zeit, um immer wieder zum Spezialisten zu gehen, weil dein Kind krank ist. Du kannst irgendeine Not hier einfügen. Viertens, sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie sich weigern, an den Tod zu denken. Dass wir Menschen eigentlich gar nicht so viel im Griff haben. Plötzlich sind wir krank und wir merken, oh, unser Leben ist schön an einem dünnen Faden. Fünftens, sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie denken, dass Krebs besiegen bedeutet, am Leben zu bleiben, anstatt Christus zu schätzen. Also wenn du eine Not hast, dann ist nicht das erste Ziel, dass die Not vorbeigeht, sondern wenn du wissen darfst, Gott führt mich durch diese Not hindurch, das ist viel etwas Wertvolleres. Es ist etwas, das Ewigkeitsbestand hat. Sechstens, sie verschwenden ihren Krebs, wenn sie zu viel Zeit damit verbringen, über Krebs zu lesen und nicht genug Zeit damit, über Gott zu lesen, zu erfahren, wer ist dieser Sämann, der diese Not in mein Leben gebracht hat. Siebtens, sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie sich von ihm in die Einsamkeit treiben lassen, anstatt sich anderen anzuvertrauen. Und wenn du heute in einer Not bist, dann ermutige ich dich, nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen und zu erzählen, was dich bedrückt. Das sind Leute, die beten gerne für dich, die nehmen Anteil an deinem Ergehen. Du kannst deinem Glaubensgeschwister kein größeres Vertrauen entgegenbringen, weder wenn du ihm von deiner Not erzählst und es ihm anvertraust. Und ich sage dich, es stärkt dich. Geteilte Not ist geteiltes Leid ist halbes Leid. Achtens, sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie wie diejenigen trauern, die keine Hoffnung haben. Neuntens, sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie die Sünde so lässig behandeln wie zuvor. Zehntens, sie werden ihren Krebs verschwenden, wenn sie ihn nicht als Zeugnis für die Wahrheit und Herrlichkeit Christi verwenden. Also John Piper macht hier macht hier Werbung. Einfach auf Gott zu vertrauen, ihn größer zu sehen als jegliche Not, der wir begegnen. Ich weiß nicht, was dich erwartet, wenn du am Montag wieder an die Arbeit gehst oder wenn du heute aus diesem Gottesdienst gehst, was dich zu Hause erwartet, was für Schwierigkeiten und Herausforderungen. Im Vers 4 heißt es, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Eigentlich heißt es hier, sie evangelisierten das Wort. Evangelium, das ist die Freudenbotschaft. Stellt euch vor, Cäsar siegt und er sendet seine Boten heim nach Rom und sie verkündigen, Cäsar hat gesiegt und alle jubeln. Das hat man früher das Evangelium genannt, die gute Botschaft. Und jetzt diese Männer, sie sind verfolgt, sie haben zurückgelassen alles, was sie hatten in Jerusalem, werden verstreut und jetzt handeln sie so, als wären sie die Sieger. Diese Männer hier, und vielleicht Frauen auch, wahrscheinlich sicher. Diese Menschen hier, sie kamen von Golgatha her, von dem Kreuz und von der Auferstehung. Sie wussten, Jesus hat den Tod besiegt. Er lebt. Er ist da, es ist eine Realität. Sie haben erlebt, was in Jerusalem alles gegangen ist. Und sie wussten, sie waren mit der tiefen Überzeugung da, Jesus ist Sieger. Das war ein Schatz in ihrem Herzen und aus diesem Schatz ist eine Freude und eine Zuversicht geworden, dass sie nicht ihr Leid beklagt haben, sondern sie haben voll Freude von Gott erzählt, wie gut und treu er ist. Stellt euch vor, und diese Leute waren vertrieben. Sie hatten nichts, sie hatten alles zurückgelassen. Kannst du mit diesem Glauben in die nächste Woche gehen oder nach Hause gehen? Vertraust du Gott, dass er mit dir ist? Dass die Not wendet zum Guten? Ich denke, wir haben immer wieder damit zu kämpfen, daran festzuhalten, wirklich zu glauben, dass Gott das Schlimme zum Guten wendet. Wenn wir mittendrin sind, es ist ein Wunder von Gott, wenn wir es schaffen. Alleine nicht. Ich möchte dir 4 Punkte mitgeben, die dir helfen, mit Zuversicht, mit Evangelisationsfreude, also mit diesem Zuversicht, dass Gott Herr ist, in deinen Alltag zu gehen. Zuerst die Buße. Glaubst du, dass Gott wirklich mächtiger ist als die Not, die dir begegnet? Dass du sagst, Jesus, ich habe ein ungläubiges Herz. Ich will und ich kann und will eigentlich auch gar nicht dir vertrauen und damit rechnen, dass du es noch gut machst. Es wird sagen, Jesus, nimm meinen Groll, meinen Ärger, mein Unglauben weg und schenk du mir Glauben, bitte. Es fängt mit Buße an. Dann geht es weiter mit dem Glauben an die Liebe von Gott. Du bittest, gib mir den Glauben an deine Liebe. Wir haben das Kreuz. Hier ist Jesus durch allen Zerbruch hindurchgegangen. Er hat all unser Leiden getragen. Jede Schwierigkeit, die wir erleben, hat Jesus schon erlebt am Kreuz. Und darum weißt du, er kommt mit dir durch die Not hindurch. Und er weiß, wie es dir geht. Und du darfst wissen, er hat sein Leben gelassen für dich. Er liebt dich wirklich. Niemand kann sein Leben, niemand kann größere Liebe zeigen, weder der, der sein Leben gibt für seinen Nächsten. Jesus hat es getan. Er liebt dich wirklich. Egal, was für Schwierigkeiten, was für eine Not du durchmachst. So bittest, dass du diese Liebe erkennst und erfüllt wirst von dieser Liebe. Dann auch, dass du drittens bittest um den Glauben an die Allmacht von Gott. Dass er dir die Augen öffnet, dass er mächtiger ist als die größte Not, die du erlebst. Und wenn du Glauben an die Allmacht von Gott hast, daraus folgt der Dank. Dass du Gott Danke sagen kannst. Danke, Jesus, dass du größer bist. Ich sehe keinen Weg, aber du hast einen Weg. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht mein Herz sehr still und friedevoll. Und viertens, nähre diesen Glauben. Lies den 1. Petrusbrief. 1. Petrusbrief fängt an die Zerstreuten, an die Ausgesäten. Und es geht in diesem Petrusbrief darum, dass wir ein Ja haben für diesen Ort, wo Gott uns hingepflanzt hat. Sei es in dem politischen System, sei es in der Ehe, sei es in der Arbeit, auch wenn der Chef mühsam ist. Das wird behandelt. Oder in der Gemeinde. Hab ein Ja zu dem Gott, zu dem Ort, wo Gott dich hingestellt hat. Und dann heißt es weiter, Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samarien und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen, auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht und es entstand große Freude in dieser Stadt. Wenn du ausgesät wirst an diesem Ort, dann begegnest du vielem Not, menschlicher Not und Elend. Und Gott will dich gebrauchen, damit du jetzt nicht sagst bei der Not, die deinen Mitmenschen begegnet, ja, Gott macht es schon gut. Er vertraut nur auf ihn. Sondern dass du wie Philippus hat sich der Not von den Menschen, denen er begegnet ist in Samarien, angenommen. Den Lahmen und Blinden und Kranken. Denn mit den komplexesten psychischen Problemen hat sich angenommen, er hat für sie gebetet und Gott hat durch ihn gewirkt. Gott will auch durch dich deinen Menschen begegnen. Frage du, wie geht's, wenn es jemandem nicht so gut geht? Wie geht es dir? Ich merke, es geht dir nicht so gut. Und vielleicht gibt dir Gott auch die Möglichkeit, für ihn zu beten, innerlich sicher. Deine Mitmenschen. Vielleicht gibt Gott dir auch die Möglichkeit zu sagen, du, ich sehe, dir geht es nicht gut, darf ich für dich beten? Vielleicht eine praktische Hilfe, wo du andere unterstützen kannst. Gott will dich brauchen, hab ein ganzes Jahr zu dieser Situation, zu diesen Menschen, wo Gott dich gebrauchen will. Und ich bin überzeugt, Gott will dasselbe tun wie bei Philippus. Die Menschen haben Philippus zugehört. Sie haben gespannt auf das gehört, was er gesagt hat, weil Philippus nicht nur von Jesus erzählt hat, sondern hat auch Liebe, Anteilnahme gelebt. Und dann lesen wir, eine große Freude hat sich in der ganzen Stadt ausgebreitet. Lasst uns dafür beten. Jesus, danke, du bist gut Und du brauchst unser Leben zu deiner Verherrlichung. Und ich bitte dich, wenn wir nach Hause gehen und wieder alles beim Alten ist, dass wir erfüllt werden von einem tiefen Glauben an deine Liebe und deine Allmacht. Ich bitte dich, dass du jedem von uns ein ganzes Ja gibst zu dem Ort, wo du uns ausgesät hast, für die Menschen und ihre Nöte, dass sie uns zu Herzen gehen und hilf uns, gut zu reagieren, Herr Jesus. Und danke, dass du in unser Leben Freude gibst und durch unser Leben auch viele Menschen segnen willst. Amen.